Ja, Ostern ist eins der größten Feste in der Christenheit. Darauf gründet sich alles. Wir hören noch einige Verse aus Matthäus 28, die ersten 15 Verse. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er erstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten es den hohen Priestern, alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Soweit. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist ein so wichtiges Ereignis, dass es im Neuen Testament über 100 Mal erwähnt wird. Um diese Wichtigkeit der Auferstehung wissen auch die Feinde Gottes, auch Satan. Und er versuchte von Anfang an, die Verbreitung der Botschaft zu unterdrücken. Ich habe mit Absicht diesen Text gewählt, weil hier die römischen Soldaten behandelt werden, wie sie mit Geld dazu bestochen werden, etwas Falsches zu sagen. Und man muss dazu wissen, wenn ein römischer Soldat auf Wache einschlief und er wurde erwischt, dann war das das Todesurteil. Also selbst bei der NVA war Schlafen auf Wache, dafür wurde man richtig bestraft. Nicht mit dem Tode wie damals, aber also was man sieht daran, was sie auf sich genommen haben, wie wichtig es ihnen war, diese Botschaft ja nicht rauskommen zu lassen. Die Auferstehung Jesu ist die große zentrale Tatsache, auf deren Zeugnis das Christentum errichtet wurde. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt. Was sie bedeutet, werden wir uns im Verlauf betrachten. Jesus musste von den Toten auferstehen, weil Gott seine Verheißungen hält. Jesus selber hat immer wieder nicht nur von seinem Tod, sondern auch von seiner Auferstehung gesprochen. Zum Beispiel in Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen aufrichten. Die Jünger haben das damals nicht verstanden. Die standen vor diesem Gebäude, dem Tempel, und dachten: Wie will er das machen? Da haben so viele Menschen so lange dran gearbeitet. Er sagt dann im Vers 22, Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Da haben sie es also verstanden, dass er den Tempel seines Leibes meinte. Auch im Alten Testament wurde schon darauf hingewiesen. Jesus spricht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Christus selber öffnet seinen Jüngern das Verständnis. Die hatten das Alte Testament alle von Kindesbeinen an gelernt. Die waren in der Synagoge, die haben immer wieder Textlesungen gehört. Aber den Bezug herzustellen, die Verbindung Altes, Neues Testament, das konnten sie so von sich aus nicht. Sie mussten es erleben und selbst als sie es gesehen haben, haben sie es noch nicht richtig verstanden und Jesus erklärt es ihnen. Und auch heute gibt es Menschen, die lesen die Bibel und verstehen nicht, was dort steht. Mir ist auch so bewusst geworden, an diesem Karfreitag, dann am Ostersonntag, da geschehen Dinge, die die Menschen mit völlig verschiedenen Augen sehen. Für die einen hängt dort jemand am Kreuz und stirbt und verliert anscheinend alles. Er ist völlig hilflos und wird begraben. In Wirklichkeit wird der größte Sieg errungen. Sie sehen es nur nicht. So unterschiedlich ist es. Die Auferstehung Jesu Christi ist der wichtigste Bestandteil der apostolischen Lehre. Was würde die Lehre vom Tod Jesu Christi bedeuten, wenn er nicht auferstanden wäre? Dann wäre es einfach das Ende gewesen. Das Ende eines großartigen Lebens, das Ende von Lehren, die dabei waren, die Welt zu verändern. Und anscheinend wurde er ohne Gegenwehr besiegt. Im Römer 8, Vers 34 steht ein Vers, wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Damit ändert sich alles. Alles. Wenn wir uns mal vor Augen führen, was mit den Jüngern war nach Jesu Festnahme während der Kreuzigung. Bei der Festnahme da im Garten Gethsemane sind sie erstmal alle weggelaufen. Petrus folgt ihm von Ferne, verleugnet ihn. Der einzige Jünger, der wohl unter dem Kreuz steht, tatsächlich ist Johannes und die Frauen sind da. Die Frauen überlegen vielleicht nicht so viel, sie lieben mehr und das führt sie auch näher zu Jesus. Und die Jünger verstecken sich im Anschluss und haben auch Angst vor den hohen Priestern und fürchten um ihr eigenes Leben, weil sie denken, alles ist vorbei, alles ist verloren. Die Auferstehung ändert wirklich komplett alles. Die Apostelgeschichte, die ist durchzogen mit triumphalen Versen. Ich habe hier mehrere, das wird aber zu lang. Ich lese euch mal einen vor, Apostelgeschichte 2, 24. Den hat Gott auferweckt. Und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es dann unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Da passiert etwas, was nicht mehr menschlich erklärbar ist. Das ist ein wirkliches Wunder. Ein wirkliches Wunder. Die Auferstehung ist die andere notwendige Hälfte des Evangeliums. Der stellvertretende Tod, den wir am Freitag so verdeutlicht bekommen haben, das ist uns alles klar, aber er nützt nichts ohne Auferstehung. Im 1. Korinther 15 lese ich mal die Verse 14 bis 18. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch unser euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn noch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Und ihr seid noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre die ganze Botschaft völlig sinn- und zwecklos. Es wäre nur ein Hirngespinst, ein Luftschloss, eine Ideologie. Wer die Auferstehung Jesu Christi leugnet, verliert das Fundament seines Glaubens. Wer auch nur die Bedeutung schmälert, verschiebt die Glaubensinhalte. Wir aber stehen auf festem Fundament und bekennen es so, wie es in der Schrift steht, 1. Korinther 15, Vers 20a, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Es gibt in der modernen Theologie Ansätze, das zu veridealisieren oder umzudeuten. Wenn man sagt, Christus ist wahrhaftig auferstanden, dann meint man, der Tatsache haftet Wahrheit an. Man meint aber nicht mehr, dass es tatsächlich wirklich geschehen ist. Seine Ideen leben weiter. Damit tötet man das Christentum. Schauen wir uns mal die Art und Weise seiner Auferstehung an, beziehungsweise durch wen und durch wessen Kraft ist sie geschehen. Johannes 11, 25a steht, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also er selbst als Person ist die Auferstehung und das Leben. Johannes 10, 18 steht, niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Jesus selber lässt sein Leben, sie nehmen es ihm nicht. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gleichzeitig muss man aber auch von einer Auferweckung durch Gott selbst sprechen. Apostelgeschichte 2, 24 steht, den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es dann unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Also einmal Jesus selber hat die Macht, sein Leben zu lassen und es zu nehmen, aber auch Gott erweckt ihn auf. Und dann gibt es noch eine Stelle, Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gott, der Heilige Geist. Jesus selber, Gott und der Heilige Geist, der dreieine Gott selbst, bewirkt die Auferstehung und wird auch unsere Auferstehung bewirken, wie dieser Text lehrt. Es war eine tatsächliche Auferstehung, eine physikalisch leibhaftige Auferstehung. Er war wirklich tot. Der Mensch, Jesus, ist gestorben. Das ist am besten bezeugt durch seine eigenen Feinde. Die Soldaten unterm Kreuz Pilatus, sie wundern sich darüber, dass er schon, manchmal haben Gekreuzigte 2 Tage lang gelebt noch am Kreuz. Sie wundern sich darüber, dass er am Nachmittag gegen 15 Uhr schon gestorben war, nach diesen 3 Stunden Dunkelheit. Ein Soldat sticht ihm die Lanze in die Seite, Blut und Wasser fließen heraus. Er ist wirklich tot. Sie verzichten darauf, ihm die Beine zu brechen. Wisst ihr, warum das getan wurde, das Beinebrechen? Wenn jemand am Kreuz hängt, hat er so starke Schmerzen, dass er kaum atmen kann und er muss sich mit seinen Beinen bei jedem Atemzug ein Stück hochdrücken. Wenn die Beine gebrochen sind, kann er das nicht mehr und er stirbt schnell. Sie wollten vor dem Sabbat beginnen, den Tod herbeiführen. Es war nicht mehr notwendig, er war schon tot. Jesus selber sagt in Offenbarung 1,18 diesen Vers, der heute über dem Tag steht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schon über diesen Vers kann man viel nachdenken. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat die Schlüssel. Er ist der Richter der Welt. Jesus zeigt sich seinen Jüngern, zuerst den Frauen nach der Auferstehung. Er hat durchbohrte Hände, durchbohrte Füße. Er hat die Wunde an der Seite. Thomas legt seine Hand darauf. Er hat gegessen und der Leib fehlte im Grab. Das sind Beweise dafür, dass er dort nicht mehr war und dass dieser Leib auferstanden ist. Im 1. Korintherbrief wird die Liste aufgeführt, wer ihn alles gesehen hat. Die 12 Jünger, 500 Jünger auf einmal, Jakobus und selbst dem Paulus ist er erschienen auf dem Weg nach Damaskus. Und es war eine ewige Auferstehung, eine Auferstehung nicht so, wie wir sie kennen von den Wundern her, die Jesus gewirkt hat. Wir wissen von Lazarus, wir wissen von dem Jüngling von Nain, die Tochter des Synagogenvorstehers. Ich weiß nicht, fallen euch noch mehr ein? Der Jüngling, der aus dem Fenster gefallen war, das hat Paulus gemacht, ne? Das war Paulus. Also es gab auch so einige Auferweckungen, auch im Alten Testament schon, wo Menschen, die wirklich tot waren, wieder lebendig geworden sind. Die sind aber zu diesem irdischen Leben wiedererweckt worden. Die sind trotzdem alt und krank geworden und sind gestorben eines Tages. Jesus lebt jetzt tatsächlich ein ewiges Leben. Ja. Was hat nun diese Auferstehung Jesu für Folgen? Er beweist mit seiner Auferstehung seine Lehrautorität, die Berechtigung seines Anspruches, Gottes Sohn zu sein. Es ist das eindeutige Zeichen seiner wirklichen Göttlichkeit, was die Pharisäer von ihm verlangt haben. Sie haben ihn verhöhnt, verspottet, steig herunter vom Kreuz. Hätte er es getan, hätte er nicht unsere Schuld bezahlen können. Es war göttlicher, dort zu bleiben. Seine Auferstehung beweist es viel eindrücklicher. Es beweist, dass Gott Vater das Opfer angenommen hat. Das hat für uns eine praktische Bedeutung. Die Auferstehung Jesu bezeugt uns, dass die Schuld wirklich bezahlt ist. Damit zeigt Gott, dass wir gerechtfertigt sind. Daraus folgt eine lebendige Hoffnung. Im 1. Petrus 1, Vers 3 steht: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Im Gegensatz dazu zeigt es aber auch die Hoffnungslosigkeit der Ungläubigen. Hiob 8, Vers 13: So geht es jedem, der Gott vergisst, und die Hoffnung des Ruchlosen wird verloren sein, denn seine Zuversicht vergeht und seine Hoffnung ist ein Spinnenweb. Überlegen wir doch mal selber, was haben Menschen für eine Hoffnung, die an nichts glauben, für die es nichts gibt nach dem Tod? Das ist ihre größte Hoffnung, dass es nichts gibt. Und sie ahnen, dass es doch etwas gibt. Alles, was man schafft im Leben, alles, was man meint, tun zu müssen, alles vergeht. Für uns kommt das Beste noch. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Ich durfte schon oder musste schon öfter dabei sein, wenn alte Menschen von uns gegangen sind, und es ist ein gewaltiger Unterschied, wie man sein Leben beendet. Es ist ein neues Leben, wenn man es wirklich glaubt und für sich in Anspruch nimmt. 2. Korinther 5, Vers 17: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir stecken noch im selben Körper fest. Wir werden immer noch alt und krank und wir müssen auch immer noch sterben. Aber die Grundvoraussetzung ist komplett umgeschaltet. Wir sind versetzt in sein Reich. Wir sind zu seinen Kindern geworden. Wir wissen, wohin wir gehen. Es ist alles anders. Die ganze Lebensausrichtung ist eine völlig andere. Der Wandel in einem neuen Leben ist dann nur die Folge der Auferstehung Jesu Christi. Und die Auferstehung Jesu, die zeigt uns auch, wie groß die Kraft ist, die dahinter steht. Das ist eine Sache, die man psychologisch nicht erklären kann. Wir können durch die größte Beredsamkeit, die größte Gelehrsamkeit, können wir keine Auferstehung. Wir können noch nicht mal Leben wirklich definieren. Kennt ihr den Frankenstein-Film, wo sie aus Teilen da so einen Typen zusammenbasteln und dann kommt der große Blitz und dann lebt er auf einmal? Das geht nicht. Wir können kein Leben erschaffen. Können wir nicht. Wir können nur die Mechanismen, die Gott uns gegeben hat, können wir nutzen. Wir können kein einziges Samenkorn zum Treiben bringen, das tut alles Gott. Er hat es hineingelegt. Diese große Kraft ist er selber. Und dann kann man in diesem Sieg leben. Oft leben Christen anders als andere Menschen. Jetzt kommt dieses Aber. Aber Christen sind auch keine sündfreien Menschen. Das wissen wir alle. Was bedeutet es, im Sieg zu leben, in Jesu Sieg zu leben? Es bedeutet, dass wir uns die Füße waschen lassen dürfen, jeden Tag. Christus ist der hohe Priester des Neuen Testamentes. Damals hat der hohe Priester Tiere geopfert, hat die Sünden des Volkes auf ein Tier gelegt und es wurde in die Wüste geschickt. Christus selbst bezahlt unsere Schuld. Und durch die Fußwaschung macht er uns klar, dass wir die täglichen Sünden bei ihm abladen können, täglich. Und er uns davon reinigt. Ich hatte ein Bild dazu im Kopf, was es bedeutet, im Sieg zu leben. Wenn man sich vorstellt, man müsste sein Leben auf eine Sache wetten, auf den Ausgang eines Krieges, auf den Ausgang eines wichtigen Fußballspieles oder irgendetwas. Und das Gute ist, es steht vorher schon fest, wer gewinnt. Es ist ganz genau aufgeschrieben, wie es passiert und wer gewinnt. Das einzige Problem ist nur, man muss es glauben. Jesus steht vor uns und sagt, ich habe den Sieg errungen. Bitte glaube mir. Bitte bringe deine Sünden zu mir. Ich vergebe sie dir. Ich beweise es dir, indem ich auferstehe. Bitte glaube es. Mehr musst du nicht tun. Und unsere eigene Auferstehung oder die Verwandlung, die wir dann erleben werden, falls wir noch am Leben sind, ist eine Folge der Auferstehung Jesu. Im 2. Korinther 4, 14 steht, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, der wird auch uns auferwecken mit Jesus. Und er wird uns vor sich stellen samt euch. 1. Thessalonicher 4, 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Seine Auferstehung ist das Vorbild für unsere Auferstehung. Wie das genau funktionieren wird, keine Ahnung, wie das bei Jesus funktioniert hat, weiß ich auch nicht, aber ich glaube es, was dort steht. Der dreieine Gott hat ihn auferweckt, in dem Leib, in dem er gelebt hat. Auch für die Ungläubigen ist die Auferstehung Jesu Christi die Ursache und Garantie ihrer zukünftigen Auferstehung. Das bedeutet, dass auch Menschen, die nicht geglaubt haben, werden auferstehen. Alle. 1. Korinther 15, 22, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Johannes 5, 28 und 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Darüber hinaus gibt die Auferstehung das unfehlbare Zeugnis für das Weltgericht, nachdem Gott der ganzen Menschheit die Erlösung angeboten hat. Apostelgeschichte 17, 31, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die Bedeutung von Ostern. Sicherlich gibt es noch vieles, was ich noch gar nicht verstehe, und wir werden nicht aufhören zu lernen. Aber die Auferstehung ist wirklich die freudige andere Seite seines Todes. Die Garantie dafür, dass unsere Schuld bezahlt ist, wenn wir es wollen. Und das ist der Part, den wir zu bringen haben. Er bietet es allen an. Möge Gott euch dieses Wort segnen. Amen.